Der Titel meines Vortrags ist eine Frage: Wer verdient, warum, wie viel? Und diese Frage hat es in sich. Und ich will heute Abend ein bisschen versuchen aufzublättern, was diese Frage eigentlich, worüber die eigentlich redet und was eigentlich der Gegenstand ist, dem sich das Interesse zuwendet, wenn es diese Frage aufwirft. Vielleicht mal vorweg ein Wort zur wissenschaftlichen Befassung mit der Welt. Wenn es auf eine Frage mehrere einander widersprechende, disparate Antworten gibt, dann kann man eigentlich, bin ich das? Was muss ich denn machen? Dann kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Frage falsch gestellt ist.
Ja, ich wenn das Mikro einfach daneben ist, weißt du?
Mach mal. So?
Ja.
Okay.
Geht das?
Ja, klar. Diese Frage nach dem Grund der Höhe der Einkommen von verschiedenen Leuten ist ja hierzulande dauernd unterwegs, interessiert jeden, und zwar sowohl nach der Seite der Zustimmung als auch nach der Seite der Kritik. Einerseits gilt gewisserweise als Glaubenssatz, dass es sowas gibt oder geben müsste, wie einen inneren Zusammenhang, einen notwendigen Zusammenhang zwischen dem, was einer tut, und dem, was er für ein Geld verdient. Dieser Behauptung, dieser Annahme verdankt der Kapitalismus ja auch den Ehrentitel, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Und gleichzeitig, oder man muss eigentlich fast sogar sagen, überhaupt im Wesentlichen kommt diese Behauptung in Form einer Fehlanzeige zur Sprache. Die Gewerkschaft Verdi hat neulich einen Streik der Erzieherinnen geführt, mit der Anklage, deren Arbeit sei falsch eingruppiert, deren Arbeit sei mehr wert, als sie bekommen, und hat unter diesem Titel mehr Geld für die Kindergärtnerinnen verlangt. Und anlässlich dessen wird dann bei Günter Jauch am Sonntag, den 4. Mai, die Frage ventiliert: Stimmt unser Einkommensgefüge noch? Diese Frage, stimmt unser Einkommensgefüge noch, geht also von der Selbstverständlichkeit, der angeblichen Selbstverständlichkeit aus. Irgendwie sei es so, oder müsste es zumindest so sein, dass die diversen Tätigkeiten, die einer so macht, um Geld zu verdienen, irgendetwas zu tun haben müssten mit dem Quantum Geld, das man dafür bekommt. Und dauernd werden Beispiele dafür entdeckt, dass das gar nicht der Fall ist. In dieser Sendung hat ein Investmentbanker sich dazu bekannt, dass er sich schämt, dass er als Berufsanfänger monatlich mehr verdient als sein Vater als Heizungsmonteur am Ende seines Lebens. Und wenn er sich dafür schämt, dann schämt er sich eben, weil er sich selber für einen Fall hält von da passt was nicht zusammen, Leistung und Einkommen, was doch eigentlich dem Selbstverständnis dieser Gesellschaft gemäß zusammenpassen müsste. Bei der Linkspartei, die sich selber als hauptsächlichen Kritiker einer ungerechten Einkommensverteilung begreift, gibt es ganz selbstverständlich den Vorwurf, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und das soll nicht bloß ein Faktum festhalten, das zu erklären wäre, sondern wird fortgesetzt mit dem Vorwurf, die leistungslosen Einkommen bekommen immer mehr. Und die, die am meisten schuften müssen, verdienen immer weniger. Der bloße Umstand, dass Leute in dieser Gesellschaft materiell schlecht wegkommen, scheint für sich allein gesehen überhaupt noch gar keine Kritik abzugeben, sondern eine Kritik überhaupt erst dann, wenn man dazu sagen kann, und dafür müssen sie aber auch so viel arbeiten. Entscheidende Kritik an Armut ist nicht, dass in dieser Gesellschaft viel Reichtum produziert wird und er bei den Leuten nicht ankommt, sondern dass sie ihren gerechten Anteil daran, der ihnen eigentlich zustünde, nicht bekommt. Die Frage ist also, gibt es dieses Prinzip überhaupt? Weil wenn man einerseits behauptet, es sei unterwegs, einerseits behauptet, es müsste doch so sein, und dabei ständig Fälle, Beispiele dafür entdeckt, dass es gar nicht so ist, dann drängt sich ja geradezu die Frage auf, ja, was ist denn dann der Grund für die Einkommensverteilung, wenn es Leistung offenbar nicht ist? Bloß merkwürdigerweise wird diese Frage gar nicht gestellt, sondern die negative Auskunft stimmt doch gar nicht. Das kann doch nie und nimmer an der Leistung liegen, wenn ein Arbeiter 333 Jahre dafür arbeiten müsste, um so viel zu verdienen wie Herr Winterkorn in einem Monat. Dann lebt diese Anklage ja davon, dass sie davon ausgeht, dass da etwas aus dem Lot gekommen sei, was eigentlich den Prinzipien dieser Gesellschaft folgend im Lot sein müsste, und setzt sich das Ziel, dieses Lot, wie auch immer es beschaffen sein muss, wieder zurecht zurück. Besonders logisch ist diese Fortführung nicht. Denn wenn man schon feststellt, ja, trifft doch gar nicht zu, die Geldeinkommen verdanken sich allen möglichen Gesichtspunkten, aber ganz bestimmt nicht dem eines Leistungsvergleichs, dann wäre ja die Frage angemessen und der ihr nachzugehen, ja, wonach entscheiden Sie sich denn dann? Wer den Zweifel anmeldet, ob es beim Verteilen der Einkommen mit rechten Dingen zugeht, der wirft der Sache nach, ob er das so selber so sieht oder nicht, nämlich die Frage auf, ob es diesen Zusammenhang überhaupt gibt. Und er wirft erst recht die Frage auf, warum dann dieser Glauben oder diese Überzeugung sich eigentlich so hartnäckig hält, obwohl 1000 Gegenbeispiele für sie tagtäglich unterwegs sind. Ich werde also vielleicht einige Anwesende mit meinem Vortrag ein wenig enttäuschen. Ich habe nämlich nicht vor, mich in meinem Vortrag in diese Frage einzumischen unter dem Gesichtspunkt, was wäre eine gerechte Einkommensverteilung, sondern ich möchte diese Vorstellung, dass es bei uns so etwas wie eine gerechte Einkommensverteilung überhaupt gäbe, einmal sehr grundsätzlich auf den Prüfstand stellen und untersuchen, wie es dann überhaupt um das Verhältnis von Tätigkeit und Einkommen in dieser Gesellschaft bestellt ist. Also eine alternative, bessere, noch gerechtere Antwort auf die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Tätigkeit und Geld habe ich nicht zu bieten. Aber ein bisschen Aufklärung darüber schon, wie eigentlich überhaupt in dieser Gesellschaft darüber entschieden wird und vielleicht auch ein bisschen, wer darüber entscheidet, wer eigentlich wie viel verdient und warum. Ich will das in zwei Abteilungen machen. Ich will im ersten Teil erstmal, wenn man so will, ein bisschen Ideologiekritik betreiben. Ich will erstmal für sich die Frage aufwerfen, Leistung soll Einkommen bestimmen. Was ist denn eigentlich überhaupt mit dieser Gleichung gemeint? Was steht auf der einen Seite der Gleichung? Was meint denn das Wort Leistung überhaupt? Und was steht auf der anderen Seite der Gleichung? Ja, ein Quantum Geld, das man dann dafür bekommt. Die Vorstellung lebt ja davon, dass es sich dabei um ein Austauschverhältnis handeln würde, um sowas wie ein Äquivalenzprinzip. Der eine gibt was hin, nämlich eben diese Leistung, und kriegt dafür das ihr entsprechende Quantum Einkommen. Taugt diese Vorstellung überhaupt dazu, um irgendetwas zu erklären, was in dieser Gesellschaft an Einkommen produziert werden und wer wie viel davon bekommt. Das im ersten Teil, und im zweiten Teil will ich mir dann ein paar von den Berufstätigkeiten in der Gesellschaft mal anschauen und gucken, wie es da bei denen jeweils um das Verhältnis von Einkommen und Geld bestellt ist. Und da hat man es, und das wird der wesentliche Teil dieses zweiten Teils sein, ja in einer Hinsicht mit einer Abteilung Berufstätigkeit zu tun, die sehr dieser Vorstellung zu entsprechen scheint, nämlich bei den abhängig Arbeitenden in der Privatwirtschaft gibt es ja so etwas wie Leistungslohn. Da wird das Einkommen ja tatsächlich geknüpft an Leistungsvorgaben. Ist es dann dort wenigstens in Anführungsstrichen richtig, dass das, was man leistet, bestimmt, was man bekommt? Oder geht die Verknüpfung auch da ein wenig anders? Ich werde nach dem ersten Teil mal eine Pause machen, weil ich will natürlich mit euch über meine Thesen auch ins Gespräch kommen. Und wenn es dann schon Fragen und Einwände und Empörungen darüber, wie man so einen Unsinn erzählen kann, schon gibt, dann können wir dann auch gleich in die Diskussion einsteigen. Es ist eigentümlich. Einerseits gibt es die feste Überzeugung, Leistung und Einkommen stehen in einem Verhältnis zueinander. Zweitens, wenn man dann mal fragt, was ist denn mit Leistung eigentlich gemeint, was soll mit der eigentlich bezeichnet werden, kriegt man lauter widersprechende und auch einander ausschließende Antworten. Heißt Leistung, bezieht sich das auf die Tätigkeit, die einer macht? Bezieht sich das auf die Fähigkeiten, die er haben muss, um diese Tätigkeit überhaupt machen zu können? Meint das Leistung, Qualifikation? Meint Leistung den Nutzen, den andere von dieser Tätigkeit haben? Leistung für jemanden? Meint Leistung die Anstrengung, die man aufzuwenden hat, um Geld zu verdienen? Meint sie die Anerkennung, die gesellschaftliche Anerkennung, die ein Beruf erfährt? Die ersten Enttäuschten gehen schon. Wenn ihr das mal Revue passieren lasst, und ich will das gleich mal im Einzelnen durchgehen, dann merkt man, alle diese Bestimmungen von Leistung kommen vor, in beliebiger Kombination. Anscheinend ist es ein sehr schillernder, sehr ungenauer, sehr unpräziser Begriff. Und deswegen will ich die einzelnen Kriterien mal für sich auf den Prüfstand stellen und mal die Frage aufwerfen, was erfährt man eigentlich über eine Tätigkeit, wenn man sagt, die wäre nach der Seite eines von einem dieser Kriterien der Grund für das Geld, was jemand verdient. Ich fange mal mit der Anstrengung an. Zu behaupten, das Einkommen würde sich danach bestimmen, wie sehr sich einer reinhängen muss, wie sehr er sich verschleißen muss, um das Geld zu bekommen, dass das nicht das Kriterium dafür ist, was Leute verdienen, das weiß in gewisser Weise jeder. Die aufreibendsten Jobs am Bau oder am Band oder am Computer, schwere und einseitige Anstrengung, stumpfe Konzentrationsleistung, die liegen in aller Regel in der Einkommenshierarchie weit hinten. Und jeder, der sich die Gretchenfrage stellt, was soll ich werden, der schaut zu, dass er nicht in einer dieser Sorte Jobs landet, weil er sehr genau weiß, da wird der ganze Mann oder die ganze Frau gefordert und das, was man dafür bekommt, ist vergleichsweise ziemlich trostlos. Es ist also schon merkwürdig. Auf der einen Seite ist es überhaupt gar kein Geheimnis. Schon die bekannte Berufspraxis spricht dagegen, dass die Anstrengung, die in den verschiedenen gesellschaftlichen Tätigkeiten verlangt wird, sowas wie ein allgemeingültiges Kriterium dafür wäre, was man da bekommt. Und das gestehen die Verfechter der Leistungsgerechtigkeit auch gerne zu, jedenfalls für die Fälle, die man als Gegenbeweis zitiert. Die sagen dann, ja, das mag ja sein, dass es nicht für alle gilt, aber es finden sich doch auch immer Jobs, bei denen das so ist. Und gleichzeitig kennt jeder jede Menge Tätigkeiten, wo Leute ohne jede Anstrengung finanziell sehr gut wegkommen. Sobald man also das behauptete Kriterium mal ernst nimmt und sagt, ja, wieso, inwiefern trifft denn das jetzt eigentlich zu? Und sich nach der praktischen Geltung fragt, bekommt man da einigermaßen ausweichende Antworten. Ja, in manchen Jobs ist das so, in anderen nicht. Ein allgemeingültiges Kriterium, davon kann nicht die Rede sein. Dass es trotzdem gelten soll, dass Leistung das Einkommen bestimmt, wird dann darüber begründet, dass ja auch noch was hinzukäme, nämlich zum Beispiel Verantwortung. Das ist dann eine neue Bestimmung von Leistung. Und dann heißt es, naja, das mag ja sein, dass nicht überall Leistung im Sinne von Anstrengung gilt, aber nach Leistung geht es schon, nämlich zum Beispiel große Verantwortung, sachgerechte Ausübung der Tätigkeit, da hängt viel dran, zum Beispiel bei Ärzten. Die tragen eine hohe Verantwortung für Leib und Leben anderer, also verdienen sie auch zu Recht mehr als das Reinigungspersonal. Naja, kaum ausgesprochen, stellt man fest, ein roter Faden für die Berufshierarchie ist das nicht gerade. Busfahrer, Kindergärtnerin, Krankenschwester, nach allgemeinem Dafürhalten, tragen die auch alle ziemlich viel Verantwortung für die Verkehrssicherheit, für die Bildung der Kinder, für die Gesundheit der Patienten. Die schlechte Bezahlung dieser Berufsgruppen liegt also sicherlich nicht daran, dass sie wenig Verantwortung haben. Und auch mit der Kombination beider Kriterien kommt man nicht wirklich weiter. Addiert sich da was? Kommt da Anstrengung und Verantwortung zusammen? Ist das der rote Faden? Auch das ist lächerlich. Der Beruf der Krankenschwester ist nicht weniger verantwortlich als der des Arztes und die kriegt viel weniger. Es wird eben gar nicht überzeugender, dass das an der Leistung liegen soll, wenn man einfach zu einem Kriterium, das, von dem man schon zugegeben hat, dass es gar nicht gilt, ein zweites hinzufügt, von dem man sagt, beide zusammen wären es dann aber doch. Aber eins kann man an der Stelle schon mal bemerken, wie die Logik dieser Argumentation eigentlich überhaupt geht. Deswegen will ich zu der mal ein paar Ausführungen machen. Es werden mit Leistung ganz disparate und ganz einander widersprechende Tätigkeitsmerkmale verbunden. Aber wie sie verbunden werden, hat durchaus ein Prinzip. Es wird nämlich in jedem Fall sich die Bestimmung von Leistung hinzugedacht, die zur Begründung der geltenden Einkommenshöhe passt. Die Argumentation geht also von der herrschenden Zuordnung von Tätigkeit und Geld aus und sucht für die eine passende Begründung. Die argumentiert gar nicht umgekehrt, dass sie sich die Leistungskriterien anschaut und sagt, danach entscheidet sich, was man bekommt, sondern sie verfährt so, dass sie sich die Einkommensverteilung anschaut und sagt, für die muss es doch einen guten Grund geben und den suche ich in dem, was die Leute tun. Diese Logik ist keine, die was erklärt, sondern die gibt sich nach der Seite hin sofort als Rechtfertigung zu erkennen. Als Rechtfertigung insofern, als ja gesagt wird, ich muss einen Grund für etwas geben, was es gibt. Das muss man natürlich gar nicht, weil wenn in dem, was es gibt, dieser Grund nicht auffindbar ist, dann wird er auch nicht dadurch auffindbar, dass man selber das Bedürfnis hat zu sagen, es muss doch so sein, weil so ist es ja eingerichtet. Genauso geht übrigens die Logik weiter. Man addiert ein drittes Kriterium dran, Kompetenz. Wenn man das Kriterium Verantwortung zurückweist und sagt, stimmt doch gar nicht, da kenne ich 1000 Gegenbeispiele, dann bekommt man gesagt, das mag schon sein, dass der Busfahrer genauso viel Verantwortung trägt wie der Arzt, aber die müssen ja auch unterschiedlich viel können. Ein Arzt hat lange studiert, der Busfahrer nicht, also liegt es daran, dass der auch weniger verdient. Damit sollen die vorherigen Begründungen schon wieder nicht vom Tisch sein, sondern sollen durch die Einführung eines dritten Maßstabs gerettet werden. Egal ob anstrengend, egal ob wichtig, es kommt darauf an, wie viel Wissen und Können sich ein Funktionsträger erworben hat. Danach wird er bezahlt. Das ist ein eigentümliches Argument, weil es wird schon so sein, dass ein Physikprofessor über seinen Tätigkeitsbereich vieles weiß und vieles kann, über das ein Busführer an Wissen und Können nicht verfügt. Und es ist auch so, dass man bestimmte Jobs tatsächlich nur bekommt, wenn man bestimmte Qualifikationen vorweisen kann. Ohne die Qualifikation bekommt man sie nicht. Das ist aber eine etwas andere Aussage als, und weil man die Qualifikation bekommt, kriegt man den Job und dann auch noch die dazu passende Bezahlung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die besser Bezahlten können ja in dem Sinne gar nicht mehr, sondern die können einfach was anderes. Ob jetzt das die eine Tätigkeit für das Funktionieren eines Betriebs oder eines Krankenhauses wichtiger ist oder nicht, mag dahingestellt sein. Jedenfalls sind die Tätigkeiten, die sie machen, einfach unterschiedlich, aber nicht Quantitäten von Kompetenz oder Quantitäten von Wissen. Und das weiß ja im Grunde ja schon auch wieder jeder. Es gibt ziemlich viele sehr gut verdienende Tätigkeiten, wovon Wissen im strengen Sinne nicht unbedingt die Rede sein muss, damit man die ausüben kann. Und auch das weiß in gewisser Weise jeder. Wenn man sich eine Qualifikation angeeignet hat und keiner will sie haben und keiner will sie benutzen, dann fahren Studierte Taxi und werden nicht als Akademiker bezahlt, sondern als Taxifahrer. Und die Eingruppierung von jemandem an einem Arbeitsplatz entscheidet auch nicht darüber, wird auch nicht darüber entschieden, was der an Qualifikationen mitbringt, sondern umgekehrt, der Arbeitgeber ruft die Qualifikationen ab, die er haben will, und entscheidet dann damit über die anderen, dass sie ihm kein Geld wert sind. Und sogar das ist jedem als Phänomen vertraut. Wenn an zwei Arbeitsplätzen dieselben Fähigkeiten und dieselben Kompetenzen abgerufen werden, heißt es noch lange nicht, dass beide Leute gleich gut verdienen. Die müssen nur an unterschiedlichen Betrieben arbeiten oder den Unterschied von Stammarbeiter und Leiharbeiter. Groß- und Kleinbetriebe zahlen unterschiedlich und zahlen offenbar nach anderen Gesichtspunkten als dem der Qualifikation, die die Leute mitbringen. Endgültig erschlagen, theoretisch, im theoretischen Sinne erschlagen, wird das Argument dann am Ende damit, dass man gesagt bekommt, naja, das mag ja alles sein, dass die Qualifikation, die man hat, nicht unbedingt einem einen Job und schon gleich gar nicht ein bestimmtes Einkommen sichert. Das ist eine Frage der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und der Einstellungspraktiken der Unternehmen. Ob die Verantwortung, die man ausübt, wirklich im Geld irgendwie aufscheint oder nicht, ist sehr die Frage. Und zur Anstrengung habe ich ja am Anfang alles Nötige gesagt. Aber eines, Und das ist dann der Schlusspunkt unter die ganze Argumentation. Eines sei doch nicht zu bestreiten. Die Besserverdienenden haben es in der Leistungskonkurrenz weitergebracht als andere. Sie haben sich in der Schule, im Studium oder auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich mit anderen durchgesetzt. Also steckt auch mehr in ihnen drin. Also sind die auch leistungsfähiger. Das Weil in diesem Argument ist endgültig nur noch ein Schwindel. Weil es wird ja vom Ergebnis her argumentiert. Dass man sich in der Konkurrenz durchboxen muss, dass man in der Schule die besseren Noten bekommen muss, das Studium durchstehen muss und auf dem Arbeitsmarkt den Arbeitsplatz ergattern muss, das ist schon recht. Und da schaffen das manche und manche schaffen es nicht. Aber bloß das soll ja nicht gesagt sein. Es herrscht halt Konkurrenz, sondern muss man halt schauen, wo man da landet. Sondern es wird glatt behauptet, dass es eine Notwendigkeit dafür gäbe, dass die, die oben landen, dort landen und die, die unten landen, auch dort landen. Warum ist einer nach oben gekommen und der andere nicht? Weil er ein tüchtiger Kerl ist. Und woran sieht man, dass er ein tüchtiger Kerl ist? Naja, das sieht man daran, dass er weiter nach oben gekommen ist. Das Ganze ist eine riesengroße Tautologie. Da wird das Ergebnis mit der in dem Menschen steckenden Fähigkeit begründet und umgekehrt die Existenz dieser Fähigkeit damit begründet, wohin er es gebracht hat. Und daran kann man übrigens schon ganz gut erkennen, wozu eigentlich die Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit eine Ideologie ist und warum sie so beliebt ist. Das mag sich nämlich jeder ganz gerne vorstellen, dass sich das, was er selber gemacht hat, um an den Posten zu kommen, den er ergattert hat, an ihm liegt, dass er darin was entgolten bekommt, was in ihm steckt, und dass insofern das, was er da verdient, auch die gerechte Entlohnung für seine Anstrengung und sein Bemühen ist. Umgekehrt diejenigen, die unten landen, das auch gerechterweise so verdient haben, weil sie können halt nicht so viel. Man merkt übrigens bei dem Gedanken, der Erfolg begründet sich aus der Erfolgstüchtigkeit des Erfolgreichen. Dass es schwer auf die Richtung ankommt, in der diese Behauptung angestellt wird. Wer sich schon mal gut auf eine Prüfung vorbereitet hat und trotzdem nervös war, der geht selbstverständlich davon aus, dass man bei noch so viel gutem Lernen das Ergebnis der Prüfung nicht in der Hand hat, weil es immer noch derjenige, der prüft ist, der darüber entscheidet, was die eigene Leistung taugt und nicht einfach das eigene Wissen. Und der weiß auch, dass er, der würde sich auch schwer hüten zu behaupten, jetzt habe ich gute Noten im Fach und damit habe ich einen Job sicher. Vorwärts ist es offenbar so, dass das, was man selber an Anstrengung und Wissen sich so aneignet in seinem schulischen und beruflichen und universitären Leben, dass das nötig ist, um in der Berufshierarchie aufzusteigen, aber dass das Ergebnis gar nicht einfach das Resultat dessen ist, was man selber gelernt und gemacht hat, sondern das Ergebnis einer Bewertung, die von anderer Seite erfolgt und die sich nach ganz anderen Gesichtspunkten richtet, als dem derjenigen, die da sich bewerten lassen müssen. Rückwärts, vorwärts behauptet das niemand. Wenn ich das und das und das kann, die und die Qualifikation habe, die und die Sachen gemacht habe, dann habe ich Folgendes sicher. Rückwärts soll man es aber glauben, der, der es gekriegt hat, in dem wird es ja dann wohl auch drin gesteckt haben, weil sonst wäre er ja so weit nicht gekommen. Hier bei dem letzten Argument ist die Rechtfertigung des Konkurrenzergebnisses der ganze Inhalt der Gedankenoperation. Der Erfolgreiche bezieht das hohe Einkommen zurecht. Er hat es schließlich zu diesem Einkommen gebracht. Und die Kritik an diesem Verteilungsprinzip, die sagt, da würde gar nicht gerecht entschieden, macht diesen Gedanken mit und verwirft das Ergebnis, sucht also selber nach einem quasi objektiven Maßstab dafür, dass diejenigen, die dort landen, wo sie landen, auch wirklich die Richtigen sind und nicht die Verkehrten. Ich mache mal eine Zusammenfassung dieses ersten Punktes. Alle Belege dafür, dass es sowas gäbe wie ein Begründungsverhältnis zwischen Leistung, Tätigkeit auf der einen Seite und Geld auf der anderen Seite, ersetzen die Frage nach den Gründen der Einkommen durch die Frage nach der Rechtfertigung von Einkommensunterschieden. Diese Erwägungen, die ich eben zitiert habe, die gehen in Wahrheit schlicht davon aus, erstens, dass es Unterschiede, Einkommensunterschiede gibt, die ihren im Prinzip guten und billigenswerten Grund haben, und zwar in den ökonomischen Beiträgen der Konkurrierenden, weil, tautologische Antwort, sonst gäbe es die Unterschiede ja nicht. Und die angemeldeten Zweifel am Ergebnis bewegen sich innerhalb dieser Logik und kritisieren sie nicht. Fragen nämlich, ist die Unterschiedlichkeit des materiellen Ertrags durch die Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten wirklich gerechtfertigt? Geht sie wirklich in Ordnung oder wären nicht andere Unterschiede gerechter? Und gegen diese Art, die ganze Frage anzugehen und zu beantworten, möchte ich mal folgende grundsätzlichen Einwände schon mal an dieser Stelle zu Protokoll geben. Diese Erklärungen der Einkommenshierarchie sind nicht nur haltlos und sachfremd. Die sind auch sehr parteilich in der Frage, was es überhaupt an dem Einkommen der Leute zu kritisieren gibt. Es ist nämlich egal, ob man die gültige Hierarchie der Einkommen eher für in Ordnung befindet und sagt, das ist schon recht so, dass der Arzt mehr kriegt als die Krankenschwester, oder ob man sagt, dass man findet das ungerecht. Auf jeden Fall steht der Gesichtspunkt fest, unter dem man in den Blick nimmt, warum und wie Leute in dieser Gesellschaft überhaupt so materiell vorkommen und zurechtkommen. Die Frage, was die jeweiligen Einkommen eigentlich als Lebensmittel für die Leute taugen, was es für sie eigentlich bedeutet, so und so viel, das und das tun zu müssen und das dafür zu bekommen, diese Frage blendet nämlich die Frage nach der Einkommensgerechtigkeit vollkommen aus. Das ist schon so, dass der Vorwurf der Ungerechtigkeit durchaus an sowas denkt. Der Vorwurf darauf anspielt, dass Leute mehr oder weniger gut, die Jobs mehr oder weniger gut dafür taugen, sein Leben in dieser Gesellschaft zu fristen und ein schönes Leben sich in ihm ihr zu machen. Aber das ist eben gar nicht das Thema. Bedürfnisbefriedigung als Maßstab des Einkommens ist eben gar nicht das Thema, wenn man die Frage aufwirft, passt das Einkommen zu dem, was man zu tun hat? Wenn man an dieser Frage herumrechtet, verabschiedet man sich gerade von der Frage nach der Notwendigkeit und den Gründen für Arm und Reich und fragt nach der richtigen Verteilung von Arm und Reich auf die verschiedenen Personen und Arbeiten. Dieser Sachverhalt hat mich veranlasst, noch einen zweiten Teil an diesen Vortrag anzuhängen, nämlich einmal der Frage nachzugehen, was kann man eigentlich tatsächlich aus dem, was so in den verschiedenen Tätigkeiten zu tun ist, entnehmen, wie da eigentlich überhaupt Einkommensverteilung stattfindet, nach welchen Prinzipien. Aber ich will, wie gesagt, schon angekündigt, an dieser Stelle erstmal eine Pause machen und Gelegenheit geben, Einwände zu sagen, Unverständnis zu äußern, Kritik anzubringen und so fort, was immer euch dazu einfällt.